Hallo zusammen, liebe Podcast- und Schildkrötenfreunde. Bei mir ist mein lieber Freund Daniel Moritz.
Hallo.
Meine Wenigkeit ist der Mattes. Und wir heißen euch willkommen zu einer neuen, der inzwischen offiziell dritten, in Anführungsstrichen vierten Ausgabe von Ninja Pizza. Und zwar zu Teenage Mutant Ninja Turtles Last Ronin The Lost Tears. That's a mouthful, wie der Franzose sagt. Das ist ein ziemlich langer Titel. Daniel, als du das erste Mal gehört hast, dass ein Prequel zu Last Ronin kommen wird, hast du dich darauf gefreut? Hattest du den Eindruck, dass das was Geiles wird?
Ja, schon. Also gefreut habe ich mich natürlich erstmal. Dann habe ich ein bisschen gedacht, Prequel muss aber ja nicht immer gut sein. Ich bin ja auch nur so mitteln Fan von den Star Wars Prequels. Oder generell manchmal von dem Konzept Prequel, weil man ja ab und zu Schwierigkeiten hat, ein bisschen Spannung aufzubauen, da man ja schon weiß, dass die Leute in Bedrängnis das wahrscheinlich überleben. Mhm. Zum Beispiel hier die Obi-Wan-Serie hatte das Problem häufig, dass sie versucht haben, Spannung zu erzeugen, indem sie den Hauptcharakter bedroht haben. Und dann denkst du, ja, aber das Obi-Wan Kenobi, den braucht er noch mal ein paar Filme. Ja, dem passiert doch nichts. Er verliert nicht mal einen Arm. Naja. Also, das ist ja manchmal ein bisschen schwierig, aber da ja einfach der Original, also der erste ganz normale Last Ronin so gut war, habe ich mich da unterm Strich doch eigentlich drauf gefreut. Gedacht, wird schon bestimmt gut. Und hatte ich ja recht.
Hattest du tatsächlich, ich war deutlich skeptischer als du und habe mir eigentlich gedacht, okay, das war als One-Shot mehr oder weniger konzipiert, beziehungsweise als abgeschlossene Miniserie, die ja kein One-Shot im klassischen Sinne, kein Einzelheft, sondern mehrere, aber als Einzelgeschichte was konzipiert und erzählt und auch so in sich schlüssig und gegossen. Und ich dachte, okay, wenn wir das jetzt noch weiter austreten, auslatschen wollen, ich glaube, da geht's eher um Geld als darum, was Tolles zu erzählen. Und ich habe mich getäuscht und hätte es besser wissen müssen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich das mittlerweile übersetzen darf mit deiner Unterstützung, sondern tatsächlich, weil es mich richtig weggehauen hat und weil ich das, also jetzt so als einzelne für sich genommene Geschichte, tatsächlich auch deutlich stärker als den ersten finde.
Ist das ja, damit bin ich sicher, ob ich den besser finde, aber die sind ziemlich gleich auf.
Also. Ja. Also was
und die umgehen auch sehr geschickt irgendwie diese Problematik, die ich da gerade bei Obi-Wan skizziert habe. Da hat man nicht immer diese, oder ich zumindest hatte da nicht immer diesen Eindruck, ja, jetzt bedrohen sie den Ronin wieder und ich weiß ja, dem passiert nichts, sondern man denkt sich ja mehr, wie hält ihn das jetzt auf von seiner Mission, hält ihn das jetzt länger davon ab? Also nicht, ich habe nicht so richtig um dessen Leben gefürchtet, aber das war auch nicht so das Ziel. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Oder ich hab's zumindest nicht so aufgenommen.
Also man wusste, was passieren wird, das ist mir auch klar. Was ich aber geil fand, ist, ich dachte, okay, wenn sie jetzt die Geschichte vorher erzählen wollen, was vorher mit allen anderen Beteiligten passiert ist, das war eigentlich klar. Das war ja auch in der Lore von Last Ronin, ist es erzählt worden in Nebengeschichten, in Rückblicken, dass im Grunde wir spoilern jetzt für alle, die tatsächlich Last Ronin noch nicht gelesen haben und jetzt einen Podcast zum Prequel hören. Ich glaube, das werden verhältnismäßig wenig Leute sein. Aber der überlebende Ninja Turtle ist Mikey und er blickt dann halt auch zurück darauf, wie seine Brüder und wie alle anderen umgekommen sind. Und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, wie soll das denn jetzt spannend aufgezogen werden? Und tatsächlich ist es ja zum einen, setzt es an nach dem Tod der anderen Protagonisten. Im Last Ronin wird erzählt, dass Mikey irgendwann nach Japan geht. Und dann ist da Stille, dann ist da eine Lücke, da ist Rauschen. Und offensichtlich hat man den Bereich auch vorher schon ausgespart. Überhaupt sieht's aus, als wenn man sich das konzeptionell alles vorher überlegt hat. Das passt wie immer bei den IDW Turtles alles sehr, sehr schön ineinander.
Ja.
Und es geht jetzt also darum, dass er quasi nach Japan geht, dort erst nach Donatello und Raphael sucht, mitgeteilt bekommt, dass sie gestorben, dass sie gefallen sind und sich dann völlig aufgibt, in die Berge geht, in die Tannen, um zu vergehen, quasi nicht mehr zu leben, nicht mehr zu essen und Harakiri zu begehen, was er da das erste Mal so plant. Und irgendwie klappt das nicht so richtig. Irgendwie ist da noch genug Überlebenswillen da. Und dann zeichnet dieses Buch jetzt also seinen Weg durch Japan, durch die Mongolei und letzten Endes auch, wie er wahnsinnig viele Schicksalsschläge dabei erleidet. Also er ist dann ja obdachlos, er ist ja quasi unterwegs. Ihm erscheinen dann auch erstmals seine Brüder als Halluzinationen. Und er erblindet und wird in die Sklaverei, in so Gladiatorenkämpfe mit anderen Mutanten, die in der Zwischenzeit durch so atomare Strahlung entstanden sind in diesem endzeitlichen Szenario. Also alles eine ziemlich trostlose Angelegenheit, während wir gleichzeitig nicht nur Rückblicke haben, sondern auch Episoden, die Fortsetzungen vom Last Ronin sind, wo es um die neue Generation, vier neue kleine Turtles gibt, die von Casey Marie, also der Tochter von Casey Jones und April, und von Omi April aufgezogen werden. Dazwischen wechselt das so hin und her und nimmt auch Bezug aufeinander und wird das hinterher wirklich sehr schön und schlüssig zusammengeführt. Das ist ja im Grunde das, was in Lost Years passiert.
Genau, und die der Handlungsstrang in der Zukunft mit den neuen Turtles, der hat ja dann auch noch wieder Rückblicke in die Zeit noch von vor dem ersten Ronin und von vor dem, was Mikey so passiert. Das ist auch sehr spannend, finde ich, diese mehreren Zeitebenen, die sie da
unterbringen. Im Grunde drei Zeitebenen, ja. Ich glaube, es ist ziemlich witzlos. Nee, witzlos stimmt nicht. Meine Frau hat tatsächlich Lost Years jetzt vorm Last Ronin gelesen und hatte da ein paar Lücken, ein paar Fragen, die entstanden sind, die sie danach gefragt haben, die ich dann auffüllen konnte. Möglich ist es, glaube ich, doch. Spaßiger ist es, glaube ich, wenn man den Last Ronin vorher gelesen hat, logischerweise. Ja, auch. Und er ist die Brücke zum jetzt in den USA startenden Last Ronin 2, wo dann der Fokus auf die Kids sein wird. Ja. Ich hatte sehr viel Freude damit. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht. Vor allem mag ich, dass diese 80er, 90er VHS-Actionfilm-Ästhetik, die der Last Ronin so ein bisschen hatte. Das war ja alles so erwachsener und dreckiger. Last Ronin zitiert häufig die Klapperschlange, zitiert, was waren die anderen Actionfilme, die da verarbeitet wurden?
Die Feuerwalze.
Also diverse diese
auch so Highlights der Filmgeschichte.
Genau, aber man merkt schon die Anspielungen daran, während jetzt die Lost Years hauptsächlich blinde Wut und Wedlock verarbeiten. Wedlock ist mit Rutger Hauer, wo er durch so ein Halsband gebunden ist an sein Gefängnis, an seine Peiniger. Das passiert Mikey dann später auch bei diesen Gladiatorenkämpfen. Blinde Wut, ist das nicht auch Rutger Hauer? Also Blinde Wut ist ja eigentlich so eine Amerikanisierung von diesem Satoishi Geschichte, die ja in Japan auch 500 Mal popkulturell auf
mindestens
bereitet wurde. Genau, ich glaube, das ist auch Rutger Hauer. Das ist die große Rutger Hauer Show, der Last Ronin Lost Years. Und also das fand ich besonders geil an der Ästhetik. Und es ist der insgesamt dritte Band, den wir übersetzt haben. Ich hatte den Eindruck, dass ich warm bin, was eigene Formulierungen angeht. Das heißt also, ich habe das erste Mal gelesen und direkt einen Satz so im eigenen Duktus geschrieben und nicht versucht, die Worte umzuformen.
Ja, denke ich auch. Da sind wir deutlich flexibler geworden.
Wir arbeiten ja jetzt gerade an der dritten Collection. Die zweite ist abgeschlossen. Das ist jetzt in der Nachbearbeitung bei Splitter, also im Lektorat und im Satz. Und Ja, das war so das erste Mal, dass ich den Eindruck hatte, jetzt sind wir gut eingegroovt und finden wir sehr flüssig einen eigenen Stil und eine eigene Sprache. Was mich ein bisschen eingeschüchtert hat, ist zum einen die Tatsache, Mikey ist auch in der Lehre bei einem Meister chinesischer Herkunft. Und da war es für mich manchmal ein bisschen gehampel, die chinesischen Kampftechniken oder Waffen, die erwähnt werden, dann halt auch im richtigen Geschlecht in einer Schreibweise, die im deutschen Sprachraum üblich ist, zu erwähnen. Ist dir das leichter gefallen als mir? Du bist ja generell der Kampfsportaffinere.
Ja, ich glaube, das ging ganz passabel. Die halten sich ja nicht so viel mit Techniknamen auf und so. Wir haben ja hauptsächlich das Problem, dass natürlich im englischen Original alles wieder nur eins oder gar kein Geschlecht hat, durch das The. Ne, sind die Sachen ja immer dann sehr, sehr generisch. Und im Deutschen müssen wir dann ja wieder darauf achten, dass es okay klingt. Aber das haben wir, glaube ich, größtenteils gut aus dem Bauch gelöst.
Ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Letzten Endes werden das die Leser entscheiden und nicht wir, aber wenn wir uns dabei gut fühlen, ist das eine gute Grundlage, glaube ich.
Ja, und am Ende ist halt, ne, heißt das Ding jetzt das Chaco oder der Chaco, kann auch keiner richtig bestimmen.
Man weiß es nicht.
Oder mit vielleicht exotischeren Waffen ist es dann noch viel schlimmer.
Und tatsächlich ist am Ende ja fast wichtiger, ob es gut klingt, ob die Leute das gut weglesen und nicht aus ihrer Immersion rausgerissen werden, als dass es sprachlich jetzt sehr korrekt ist.
Genau.
Und man kann zum Beispiel auch
korrekt ist da, glaube ich, auch egal, weil also genau. Ich glaube, es gibt kein korrektes deutsches Geschlecht für, keine Ahnung, Touchy oder Bocken oder Naginata oder was mir da alles einfallen will. Ja. Da gibt es, glaube ich, tatsächlich keine eindeutige Definition für. Es heißt natürlich die helle Bade im Deutschen. Das wäre einfach eine vergleichbare Waffe zur Naginata und vielleicht sagt man deshalb die Naginata und nicht der Naginata, weil gibt's halt wieder nicht, ne? Gibt im Japanischen nicht die Unterscheidung. Gibt's im Englischen nicht. Und dann, was soll man da sagen? Ist das richtig? Ist das falsch? Wahrscheinlich egal.
Genau, aber man versucht dann halt über entsprechende Recherche rauszufinden, was ist üblich, was gesagt wird und nicht richtig, genau. Denn häufig gibt's da keine entsprechenden Aufzeichnungen drüber, die man wirklich konsultieren könnte. Geschlecht ist aber auch ein gutes Stichwort im Hinblick auf die Turtle-Kinder. Vier an der Zahl und alle haben den gleichen Namen das spoilern wir nicht. Es gibt vier Turtle-Kinder und diese vier Turtle-Kinder heißen Maya, Yi, Uno und Odin. Ja. Und weder die Namen noch ihr Äußeres. Wir haben nicht mehr die 90er Jahre, wo alle weiblichen Figuren mit einer pinken Schleife auf dem Kopf versehen werden und alle männlichen ein dreimal so breites Kreuz haben.
Lange Haare wäre auch schick gewesen bei den Turtles, finde ich.
Ja, genau. da musste ich tatsächlich, und das war jetzt auch eine Premiere, das war das erste Mal, dass ich einen der Turtle-Comics zuerst gelesen habe, um ihn zu übersetzen und nicht vorher schon mal nur für Spaß gelesen habe. Ich weiß, du hast das vorher auch nur für Spaß gelesen.
Ich habe das, die Einzelbände bei Erscheinen direkt gelesen. Ich konnte mich da nicht zurückhalten.
Ja, und ich wollte halt warten, bis die abgeschlossen sind. Und dann hat der Dirk von Splitter aber sehr überraschend tatsächlich einige Tage bevor das letzte Heft erschienen ist, haben wir quasi schon die PDF vom englischen Paperback bekommen und konnten dann ein bisschen vorher sogar schon zu Ende lesen. Ja. Aber es war halt eine Premiere, dass man da zuerst gelesen hat. Und da musste ich tatsächlich auch noch mal recherchieren, während man liest ja von hinten nach vorne, und ich habe erstmal komplett gelesen und dann übersetzt, aber mir war am Ende das Geschlecht der Turtles auch nicht immer klar. Das musste ich tatsächlich nochmal nachschauen, sicher gehen, abgleichen, weil es auch entsprechende Liebkosungen von April gibt, wie Kiddo zum Beispiel, was wir manchmal mit Kleines und manchmal mit Kleiner übersetzt haben.
Ja.
Ne? Und ja, da war dann halt auch maßgeblich wichtig, welches Geschlecht haben denn gerade diese Wesen, mit denen wir im Gegensatz zu den klassischen Turtles noch nicht 30 Jahre verbracht haben, um genau zu wissen, wie die funktionieren, und die auch keine äußeren sichtbaren Geschlechtsmerkmale haben und auch in ihrem Namen keine eindeutigen Hinweise. Aber ich finde die Charaktere cool. Die greifen tatsächlich Charakterzüge von den alten Turtles auf, die sie aber remixen und verändern.
Genau, also ohne jetzt hier eine blanke Kopie zu sein oder so.
Genau.
Es gibt dann schon natürlich wieder einen, der ein bisschen technikaffiner ist.
Mhm. Das ist sie,
genau. Also technisch gesehen dann sogar eine, die technikaffiner ist.
Genau.
Um da vielleicht auch mal diesen Stereotyp ein bisschen aufzubrechen, dass die Jungs sich für Technik interessieren und die Mädchen für was anderes.
Ja.
Also das ist schon ziemlich gut, finde ich. Das gibt auch vielleicht jemand, der mehr am Training interessiert ist, aber das ist dann auch mehr so eine Mischung aus Leonardo und Raphael.
Genau, weil er impulsiver ist als Leonardo.
Genau, ja. Genau. Leonardo macht ja viel dieses klassische Katas üben und ist ja sehr traditionell und diszipliniert, genau, während Raphael auch nicht weniger interessiert an Training ist, aber der hat ja häufig diese Alleingänge draußen mal mit Casey zu rennen, auf den Dächern lang und sich so seine Trainingseinheiten so ein bisschen so auf der Straße zu suchen. Und das kriegen sie ganz gut gemixt eigentlich. Das finde ich schon, das wirkt auch nicht so forciert.
Nee, weil sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, so einen Charakter zu formen und zu entwickeln. Das ist spannend. Du hast ja im Grunde nur diese relativ kurzen Episoden, wie sie das schon schaffen, weil der Uno, so heißt er, ja auch so ein kleiner Angeber ist. Und der möchte dann, also der möchte sich produzieren, der möchte auch immer zeigen, guck mal hier, wie viele Liegestütze ich schaffe, genau, als sie dann auf dieser Party in dem Militärstützpunkt sind und so weiter. Also er ist nicht so cholerisch wie Raphael, aber er ist auch nicht so diszipliniert, nicht so linientreu wie Leonardo, und vereint aber eben auch bestimmte Charaktermerkmale von ihm. Das fand ich ganz spannend.
Genau, und man erkennt sich ja vorher auch ganz gut wieder, wie es ja auch bei der alten Turtles-Serie ist, die ja auch, oder generell leben die Turtles ja auch viel von dieser Interaktion zwischen den Turtles und Splinter. Mhm. Und hier jetzt von der Interaktion zwischen den kleinen Turtles, also gerade am Anfang von Lost Years sind sie ja noch wirklich relativ klein, und dann Casey Jones und Omi April, wo man ja auch diese Strukturen, die man von sich selber und den Kindern kennt, dann auch wieder sieht, wenn Uno zum Beispiel unbedingt trainieren will und allen auf den Keks geht und April dann sagt, versuch doch mal deine Energie ein bisschen in vernünftige Bahnen zu lenken. Mach doch mal Liegestütze oder so.
Liegestütze, ne? Hervorragende Idee.
Fantastische Idee, ich mach 1000 oder so. Ne? Das ist schon, ein Stück weit manipuliert man seine Kinder, ja?
Ja.
Oder man schreibt immer alles vor. Das kann man natürlich auch machen, ja, aber man kommt ja nicht umhin, ein klein wenig zu manipulieren und auf manche Sachen mehr und auf andere weniger einzugehen. Das ist schon witzig, wie sie das auch so natürlich rüberkriegen.
Ich fand beim erneuten Lesen, weil das macht man ja auch mehrfach, nachdem man was übersetzt hat, fand ich die Passagen, wo es um Dynamiken zwischen Eltern beziehungsweise Oma, also Casey ist ja wirklich mehr Sensei als Mutter, und April übernimmt so ein bisschen diese Mutterrolle. Und also das, finde ich, sind Dialoge, die besonders natürlich, die besonders authentisch gelungen sind, wo man halt merkt, dass wir Väter sind und da uns in solchen Fällen sehr gut auskennen und das gut wiedergeben können. meine Komfortzone verlasse ich bei Militärduktus. Das finde ich immer irrsinnig anstrengend. Also das war schon im ersten Collection-Band so und jetzt auch wieder im Stützpunkt der Purple Dragons. Wenn Militärsprache kommt, muss ich wahnsinnig viel nachlesen, weil das auch Filme und Videospiele sind, die ich eher nicht gespielt habe und daher bestimmte Terminologien nicht immer kenne.
Ja, da ist bei mir auch bestenfalls Star Wars und Clone Wars, ne? Also da.
Genau, also das ist so die Achillesferse. Das ist jetzt auch nicht, dass ich sagen würde, das haben wir völlig kacke gemacht oder da
bin ich überhaupt nicht mit zurecht. Da muss man ein bisschen mehr nachgucken, ne? Also das kommt dann nicht so ganz natürlich wie andere Sachen.
Und macht dann auch ein bisschen weniger Spaß die Stelle, kann man ja auch mal ehrlich sagen.
Ja, genau. Ne, das wird ja bei allen immer so sein. Dann hast du jemand anders, der was übersetzt, der sich damit vielleicht gut auskennt, dafür vielleicht die Dynamiken zwischen Eltern und Kind nicht so gut versteht. Unter Umständen.
Also, genau. Und da muss man einen Tod dann sterben.
Ja, genau.
Und außerdem gibt es ja noch einen Lektor dafür, der ist allwissend.
Ja.
Omnipotent.
Auch da.
Was war an der Übersetzung, hast du noch einen Einfall, was an der Übersetzung besonders spannend, hervorstechend, aufregend?
Ja, wir sind ein bisschen, ja, wie schon gesagt, flexibler gewesen mit den Übersetzungen und haben auch so Wortspielsachen dann einfach nicht versucht zu übersetzen, sondern dann mal auch mal ganz weggelegt, das Original, und dann mal einen eigenen Wortwitz mal reingebracht, weil es einfach nicht ging. Also gerade Wortspiele übersetzen ist ja meistens völlig tödlich. Das kann man ja nur falsch machen. Und da waren wir ein bisschen mutiger diesmal.
Ja, vor allem bei den schlechten Wortspielen von Meister Yip. Wie konnten wir bei den Filmzitaten vergessen, dass sehr, sehr viel Karate Kid in diesem Band steckt?
Ja, stimmt.
Das massiv viel Karate-Kid, die ganze Meister-Yip-Episode ist wunderschön. Das ist auch richtig. Manchmal lohnt es sich, ein ähnliches Wortspiel zu finden.
Ein bisschen so thematisch in die Richtung geht, ne? Also
ja.
Irgendwo kurz vor einem größeren Event hat es im Original, dass Mikey sagt hier, dead like a doornail. But I'm not dead oder so.
Ja.
Und da haben wir, glaube ich, draus gemacht, sind wir völlig unabhängig voneinander drauf gekommen.
Genau.
Hier Mause tot, aber ich bin auch keine Maus oder so, haben wir, glaube ich, draus gemacht.
Und genau.
Geht in die gleiche Richtung, aber hier dead like a doornail, das kannst du nicht übersetzen. Das sagt kein Mensch.
Genau. Und man kann jetzt, wenn man das liest, sich denken, what the fuck, was hat der Übersetzer da gemacht? Wieso sagt er, ich bin keine Maus? Natürlich sagt er keine Maus, er ist eine Schildkröte. Aber er sagt im Original halt auch, but I am no nail. Natürlich ist er kein Nagel, er ist eine Schildkröte. Das heißt also, das war ein Wortspiel, das schon etwas awkward und weit hergeholt war. Und manchmal übersetzt man das dann halt mit.
Ja.
Ne? Mir fällt, auch wenn wir da im dritten Band sind, aber einfach weil du es, glaube ich, erst heute oder gestern vorlektoriert hast und ich es angenommen habe, da war eine Stelle, wo Mikey irgendwie sinngemäß sagt, like a wise man says, irgendwas mit Shaku. The Shaku then, und das ließ sich wirklich sehr, sehr schwer und holprig übersetzen. Und daraus habe ich dann zum Beispiel gemacht, Konfuzius sagt, erst schlagen, dann reden.
Ja, genau. Nee, das war's alleine.
Genau, aber das, also um ein greifbares Beispiel, weil wir haben uns keinen notiert für den Lost Tears, um ein greifbares Beispiel zu finden, was man da macht.
Ja, das ist ja einfach nicht im Sprachgebrauch. Ne? Also in englischer Literatur, Comics, egal, alles mögliche Filme, hört man diese Redewendung schon mal öfter, hier, as a wise man says.
Ja.
Das taucht da öfter auf, aber das benutzt hier keiner. Ne? Wie ein weiser Mann einmal sagte, habe ich, glaube ich, noch nie jemanden hören sehen, außer das ist irgendwo nur wörtlich übersetzt worden. Aber Konfuzius sagt, ne?
Also grundsätzlich kann man, wie ein kluger Mann einmal gesagt hat oder so, das sind schon Redewendungen, ja, die existieren.
Kann man
aber machen, es sind auch Redewendungen, die dann halt eine dreimal so große Sprechblase verlangen. Und dann bist du halt wieder dabei, dass du einen Comic übersetzt und darauf achten musst, dass die Formulierung ähnlich kompakt bleibt. Ja. Ne, das ist halt auch.
Das Konfuzius sagt, ja, finde ich schon, das benutzt man ja häufiger.
Rechte halbieren und Pflichte verdoppeln. Nein, das war Schopenhauer.
Von Konfuzius ist hier Chatte nicht mit Spasten.
Das sagt man nicht mehr, das ist ableistisch. Aber das hat er auch gesagt. Ja.
Ich kann, das ist ein Zitat, da kann ich ja nicht hören. Also.
Ist aber nicht aus dem Känguru-Kalender, oder?
Nee.
Okay. ein Highlight, auf das ich auch ein bisschen stolz bin, auch wenn es keine große Leistung war. Aber da bin ich nochmal die Extrameile gegangen und saß eigentlich in meinem Schreibkämmerchen und war dann an dieser Stelle. Es gibt, wie heißt noch die Tochter von diesem Schwarzmarkthändler, die den Schwarzmarkt übernommen hat? Irgendwas mit T. Tinker Two. Genau. Die ist Teil der wirklich schönen Geschichte, wo April allein mit den kleinen Turtles loszieht. Die ist ein echtes Highlight, ist eine Sonderausgabe gewesen, ein bisschen losgelöst von den eigentlichen Lost Years und hier mit in das Paperback aufgenommen. Und die bekommt in einem Tauschgeschäft eine VHS-Kassette. Also nostalgische Dinge sind sehr, sehr beliebte Handelsware auf diesem Schwarzmarkt in dieser dystopischen Zukunft. Und sie bekommt eine VHS-Kopie von Tommy Boy. Und den habe ich nie gesehen. Und genau, also es ist hier so ein, wie hieß der? Ist ein Beverly Hills Ninja, die Kampfwurst hat er auch gemacht. Ein übergewichtiger Komiker, der dann leider sehr früh gestorben ist und sehr beliebt war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja. Und ich habe den nie gesehen. Und sie zitiert aber etwas aus diesem Film. Und ich wollte unbedingt, weil ich wusste, wenn jetzt jemand die Turtles mag und Tommy Boy und den gesehen hat, dann war mir sehr, sehr wichtig, dass es exakt der Wortlaut aus der deutschen Synchro ist, weil der wird ja auch gerne stark verändert, ja. Weil bei Synchronarbeit musst du dann natürlich noch auf Lippensynchronität achten. Und dann habe ich wirklich auf YouTube erstmal gesucht, da findest du erstmal nur englische Clips, nicht genau diesen deutschen Clip. Und ich wusste ja auch nicht, nach welcher Formulierung ich suchen soll, weil ich nicht wusste, wie es auf Deutsch geheißen hat. Und hab dann war schon kurz davor, den in der digitalen Videothek meines Vertrauens kostenpflichtig zu leihen, als ich über eine Streaming-Dachseite, bei der du rausfindest, welcher Streaming-Dienst es streamt, den Film dann fand und da auch nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten drin rumgespult habe, um exakt den Wortlaut aus dem Film zu zitieren. Und das ist wohl deshalb auch wichtig, weil das ursprünglich also es ist wohl so ein Running Gag und sowohl er als auch sein Kompagnon in dem Film haben wohl lange auch Saturday Night Live gemacht. Hm. Und es ist so ein Running Gag, den sie in den Film rübergerettet haben. Ja. Und nein, da will ich jetzt keine Medaille für, aber das ist so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, da bin ich persönlich jetzt nicht mit verbunden, aber als Übersetzer wollte ich den Leuten, die da einen Zugang haben, Genüge tun, wollte ich den Anspruch erfüllen. Hoffe, das ist gelungen. Was mir gar nicht klar war, als wir die Übersetzung geschrieben haben, manchmal machen wir, wenn im Bild etwas verändert werden muss, machen wir Vorschläge und sagen, wenn das möglich ist, sollte man im Bild das so anpassen, wenn es irgendwelche Beschriftungen gibt und so weiter. Und in Last Ronin Lost Years spielt Splinters Tagebuch eine zentrale Rolle. Es gibt quasi am Ende, am Anfang von Kapiteln, gibt es richtige Nahaufnahmen. Man sieht dann wirklich so ein ganzes Blatt aus Splinters Tagebuch, was halt komplett von Kevin Eastman gezeichnet und geinkt ist. Und da ist super viel Text drin. Immer nur Fetzen, das sind keine komplexen Formulierungen, meistens keine kompletten Sätze, sondern wirklich Notizen an irgendwelche Strichmännchen, die Figuren und so weiter darstellen. Aber da ist der Dirk die Extrameile gegangen, weil mir nicht klar war, inwiefern die Arbeit jetzt realistisch aufwendbar ist. Und ich finde, er hat sehr, sehr gute Arbeit dabei geleistet, den Strich vom Eastman zu simulieren und die reichlich darin vorhandenen Texte so zu retuschieren, dass sie tatsächlich deutsches Lettering dann sind.
Ja, das sieht fantastisch aus.
Ja, also da habe ich auch nicht mit gerechnet, da bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass wir es belassen oder Fußnoten machen, aber ich bin sehr, sehr froh, dass er die extra Meile gegangen ist und bin super glücklich mit diesem Ergebnis. So, haben wir uns jetzt genug beklatscht, Daniel? Meinst du, die Leute
haben
jetzt
schon
ein bisschen Bock auf Last Drone in the Lost Tears?
Ich glaube schon. Also der Bock war bestimmt vorher schon da.
Ja.
Sonst hört man sich den Podcast, glaube ich, gar nicht unbedingt an. Wenn man jetzt mit dem Original Last Ronin schon nicht viel anfangen konnte, dann ist man hier wahrscheinlich schon irgendwo falsch abgebogen.
Genau.
Aber vielleicht hat es ja doch ein paar gefangen, die noch geschwankt haben.
Bis jetzt bekommen wir gute Feedbacks auch auf den Streamingdiensten. Die dürft ihr weiterhin gern geben. Die Ninja-Pizza-Folgen scheinen euch zu gefallen. Das freut uns sehr. Und ich freue mich auch immer, wenn ich mit Daniel was machen kann. Und das ist immer ein super Anlass, wo wir dann halt fokussiert bei unserem Lieblingsthema sind. Ja, also ich bin gespannt, was zukünftige Folgen und Ausgaben noch bringen werden. So Kleinigkeiten, die neu sind, die neu aufgefallen sind, neue Erfolge, neue Errungenschaften, vielleicht auch neue Hürden tauchen ja immer wieder auf. Und wir gehen ja auch immer noch ein bisschen darauf ein, was uns gut an den Büchern gefallen hat. Ja, gebt uns Input. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit.
Ja, tschüss.
Liberty sees me, it stands by me, and celebrates me for who I am.
When I come into the office, I feel that I belong here.
I don't have to be corporate America Gabby. I can just bring Gabby to work.
Reach your potential and find a job you love at Liberty Mutual. We offer development training, rich benefits, and a culture that lets you bring your whole self to work, so you can pursue your tomorrow today. Ready to consider a career at Liberty Mutual? Find out how at libertymutualcareers.com.